Sie hören ein Programm des Evangeliumsrundfunks mit einem Beitrag von Pastor Kurt Scherer aus Braunfels. Sein Thema: Jesu Anweisung, lernet von mir.
Zunächst möchte ich den Bibeltext, in dem diese Anweisung steht, im Zusammenhang lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Jesus spricht: Kommet her zu mir alle, ihr Ermüdeten, ihr Abgearbeiteten, die ihr mit Mühe sucht, selig zu werden, und ihr Beladenen, ihr mit allem, was euch belastet, ich will euch erquicken, zur Ruhe bringen. Ich will euch die Last abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch. Dient Gott nach meiner Ordnung, ich quäle euch nicht, und ich sehe auf keinen herab. Und lernet von mir, stellt euch unter meine Leitung, gewöhnt euch durch Übung an die neue Ordnung. Ich will sie euch lehren mit Sanftmut und Demut, denn ich herrsche nicht über euch und Gott ist in mir nahe, liebend und menschlich. Aufatmen sollt ihr, Erquickung finden für eure Seele, euren Leib und euren Geist, euer Leben soll Erfüllung finden. Denn für Gott zu leben, nach meiner Weisung, ist schön. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Es ist für euch brauchbar, heilsam und nützlich, wenn ihr es im Vertrauen zu mir tragt. Soweit der Bibeltext. Anhand von 5 Fragen wollen wir Zugang zum Verständnis dieses Wortes suchen. Erstens, wer ist dieser Jesus, der die Anweisung gibt, lernet von mir? Zweitens, wen lädt Jesus in seine Lern- und Lebensgemeinschaft ein? Drittens, was kann man in Jesu Gemeinschaft lernen? Viertens, wie lernt man von Jesus? Und fünftens, welches Lernziel besteht? Erstens, wer ist dieser Jesus, der die Anweisung gibt, lernet von mir? Zunächst einige Anmerkungen dazu, wer er nicht ist, beziehungsweise was er nicht ist. Er ist kein Idealist, kein Humanist, auch kein Superstar oder Revolutionär, wofür viele ihn halten. Er ist auch nicht der gute Mensch, den man nur zu kopieren braucht und alles läuft gut. Was sagt die Bibel, wer er ist? Er ist der, der seine Herrlichkeit bei Gott im Himmel verließ, der aus der Ewigkeit in unsere Zeit kam, Mensch wurde. Er ist ganz anders, als Menschen ihn sich vorstellen. Er ist Gottes Sohn und Herr, Erlöser und Heiland. Getrieben von der Liebe Gottes hat er am Kreuz auf Golgatha vor den Toren Jerusalems mit seinem Tod für unsere Rebellion gegen Gott mit seinem Leben bezahlt. Gott hat dieses stellvertretende Opfer als Sühne für unsere Schuld angenommen. Zeichen dafür ist Jesu Auferweckung von den Toten durch seinen himmlischen Vater. Damit ist Jesus als der ewig Herrschende bestätigt. Das Böse, der Böse und die Macht des Todes sind besiegt. Jesus ist Sieger. Noch einige seiner Selbstaussagen seien hier genannt. Sie zeigen seine Einzigartigkeit. Er sagt, diese Bibelworte stehen alle im Johannesevangelium: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin ein König. Der Totalitätsanspruch Jesu, der in diesen Worten Ich bin zum Ausdruck kommt, trägt Entscheidungscharakter in sich. Anteil an diesem Leben aus Gott bekommt nur, wer sich konsequent für seine Person entscheidet, sein Leben also seiner Leitung unterstellt. 2 Worte Jesu sollen das deutlich machen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und das andere, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir. Soweit die Ausführungen zur Frage, wer ist dieser Jesus, der die Anweisung gibt, lernet von mir. Zweitens, wen lädt Jesus in seine Lern- und Lebensgemeinschaft ein? Kommet her zu mir alle. Alle, das sind die, die aus eigener Mühe suchen, selig zu werden, die aufgrund eigener Anstrengungen, auch frommer, suchen, zur Ruhe zu kommen. Alle, das sind die, die durch das Wirtschaftswunder satt sind und doch am Verhungern, die wirklich reich werden wollen. Alle, das sind die, die fertig sind an Leib, Seele und Geist, die Sehnsucht haben nach einem sinnerfüllten Leben. Alle, das sind die, die belastet und beladen sind mit Schuld und Sorgen, die verstrickt sind in Bindungen und Süchte und frei werden wollen. Alle, das sind die Getäuschten und Enttäuschten, die sich in ihren verworrenen Lebensverhältnissen nicht mehr zurechtfinden und nach einem gangbaren Weg suchen. Alle, das sind die, denen die Einsamkeit und Angst vor der Zukunft im Nacken sitzt und sich angenommen und geliebt wissen wollen. Also wirklich alle sind in die Lern- und Lebensgemeinschaft mit Jesus eingeladen. Das führt zu unserer dritten Frage, was kann man in Jesu Gemeinschaft lernen? Er sagt, ich bin gekommen, dass ihr ein sinnerfülltes und reiches Leben, ein Leben im Überfluss haben sollen. Er bietet das, was sich keiner trotz Wohlstand kaufen kann, und er bietet es gleichermaßen alt und jung, arm und reich an. Vergebung und Freiheit, die aufatmen lassen, Friede und Freude, die leben lassen, Liebe und angenommen sein, die Lebensinhalt geben, Mut und Kraft, die zur Lebensbewältigung notwendig sind. Basis dieses Lebens ist eine neue Lebensordnung. Sie heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele mit allen Kräften deines Gemütes und deinen Nächsten wie dich selbst. In der Gemeinschaft mit Jesus lernt man lieben. Das Leben leben. Damit sind wir wieder beim Stichwort unseres Themas, Jesu Aufforderung, lernet von mir. Und zugleich auch bei unserer vierten Frage, bei der wir uns etwas länger aufhalten wollen, wie lernt man von Jesus? Viele, die sich für Jesus entschieden haben, meinen, bekehrt, wiedergeboren zu neuem Leben und alles ist okay. Nun läuft's von selbst mit dem Christsein. Wenn's dann nicht von selbst läuft, und diese Erkenntnis gewinnt jeder ernüchternd über kurz oder lang, der so denkt, wird man stutzig und fragt erstaunt, aber wieso denn nicht? Ich habe mich doch für Jesus entschieden. Eine Entscheidung für Jesus steht am Anfang des neuen Lebens. Doch sie ist nur der Anfang. Ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues hat begonnen. Nun geht es darum, das neue Leben leben zu lernen. Das geht nicht automatisch. Neues Leben reift durch Wachstum. Sicher ist es die wichtigste Entscheidung, die man fällen kann, wenn man sein Leben, sein ganzes Leben auf Jesus Christus ausrichtet. Aber es ist erst der Anfang eines neuen Lebens. Die Bekehrung hat ihren Anfang, wo es zu einer Entscheidung für Jesus kommt. Aber wenn das neue Leben von Dauer sein soll, hat die Hinwendung zu Gott kein Ende. Denn wir sind gerufen, auf dem Weg, den wir gewählt haben, voranzugehen. So ist Bekehrung oder Wiedergeburt, nicht nur ein Anfang, sondern wachsende Erfahrung. Denn niemand von uns ist je völlig, total zu Jesus Christus bekehrt. Es gibt noch Taschen, um in einem Bild zu sprechen, in denen wir Waffen des Widerstandes tragen. Es gibt ein Ungehorsamsein dem Willen und Wort Gottes gegenüber, genauso wie ein Gehorsamsein dem Willen und Wort Gottes gegenüber. Es gibt Verleugnung und Verrat ebenso wie ein mutiges Bekennen. Es gibt ein Praktizieren der Liebe ebenso wie ein Unterlassen. Es ist gleichgültig, wie alt wir sind, oder wie klug, wie gewöhnlich oder wie außergewöhnlich, wir sind alle am Anfang nichts anderes als Babychristen. Ein Baby aber wächst, im Normalfall. Es macht verschiedene Wachstumsphasen durch. Auch beim Christen ist es so, nach seiner Bekehrung, nach seiner Wiedergeburt, man braucht Zeit zum Wachstum im Glauben. Eine solche Lebensumwandlung vollzieht sich nicht in einem Augenblick. Es gehört mehr dazu als eine Momentaufnahme, das Bild Jesu Christi in ein menschliches Herz einzuprägen. Aber einer Zeitaufnahme wird es gelingen. Und diese Zeit bedeutet das ganze Leben. Es geht um das Einüben des neuen Lebens aus dem Glauben. Wachstum reift durch Übung, durch Einprägen, durch Folgen, durch das sich ergreifen lassen. Auch beim Christsein geht es ums Lernen, bewusst, willentlich lernen. Dabei ist es gut, ganz nüchtern zu sehen, dass es Wachstumsphasen gibt. Ein Brief kann das deutlich machen. Bei den ersten Stufen der Bekehrung ist man, besonders wenn sie plötzlich oder auf ungewöhnliche Weise vor sich gegangen ist, meist sehr glücklich. Man fühlt sich in einer ganz neuen Weise frei, wiedergeboren. Man brennt darauf, mit anderen zu sprechen und sie für Jesus zu gewinnen, Gutes zu tun und verkehrt Gemachtes so weit wie möglich in Ordnung zu bringen. All das ist ganz natürlich und wirklich das Werk Gottes. Aber sehr häufig ist es so, dass das helle Licht im Laufe der Zeit nachlässt. Das Bewusstsein der Verbindung mit Gott wird schwächer, das Gebet, bisher leicht und frohmachend, wird trocken und langweilig, sogar die Bibel scheint fade. Am schlimmsten aber ist die Erfahrung, und sie kann außerordentlich verwirren, dass Sünden, von denen wir gedacht haben, wir hätten sie weit hinter uns gelassen, ihre hässlichen Häupter erneut erheben und uns mehr quälen als je zuvor. Wenn wir es über uns bringen, darüber zu sprechen, sagen wir, statt dass es besser geworden ist, finde ich, dass es mir schlechter geht. Soweit dieser Briefauszug. Gewiss ist das nicht eine Einzelerfahrung. Mehr oder weniger haben wir, die wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, alle schon solche Phasen durchgemacht. In solchen Lagen geht es darum, nun nicht aufzustecken, sondern uns ganz nüchtern dieser Aufgabe zu stellen, unsere Übergabe an Gott praktisch im Alltag auszuleben. Jetzt fängt nämlich der härteste Kampf an. Der Kampf, uns selbst zu überwinden. Das heißt, man muss sich im konkreten Fall immer neu für Jesus Christus und gegen sich selbst entscheiden. Es ist das nie aufhörende Einüben in die Haltung, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Von Natur aus möchten wir ja bestimmen, in Eigenregie leben, also unseren Willen tun und nicht den eines anderen. Von Natur aus wollen wir nicht unter das Joch Jesu, also unter seine Regie, seinen Willen kommen. Sogar wenn wir in Jesus Christus wachsen, merken wir, dass wir immer wieder in Gefahr stehen, durch unseren tyrannischen Eigenwillen überwunden und gedemütigt zu werden. Paulus schreibt, aufgrund dieser Erfahrung, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das führe ich aus, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, das Vollbringen des Guten aber nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe dieses Todes? Dann aber folgt dieser Jubel, der den Weg weist zum sieghaften Überwinden. Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. In ihm ist der Sieg. Im Anschluss an seine Person haben wir Anteil an diesem Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Dauerhaftes Wachstum im Glauben und sieghaftes Überwinden der Anfechtungen kommen nur aus dem konsequenten Leben nach dem Willen Gottes. Die Kraft, seinen Willen zu tun, kommt von ihm. Als die Seinen stehen wir unter dem Einfluss seines Geistes. Gottes Geist ist ein guter, heiliger Geist. Uneingeschränkt steht er uns zur Verfügung. Er ist ausgegossen. Wir können sein Wirken und damit unser Wachsen im Glauben und unser Leben aus dem Glauben hindern durch Ungehorsam seinem Willen und damit seinem Wort gegenüber. Aufgehoben wird diese Blockade, indem wir bereit sind, von Jesus zu lernen, also seinem Beispiel zu folgen. Meine Speise, also meine Kraft zu einem Gott wohlgefälligen Leben, ist die, sagt Jesus, dass ich den Willen tue des, der mich gesandt hat. Die Betonung liegt auf dem Tun, den Willen Gottes tun. Paulus, einer, der sich in das Tun des Willens Gottes einübte, stellt eine Liste von Verhaltensweisen auf, die ein Nachfolger Jesu unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ändert. Er schreibt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit dem Menschen, mit dem er zu tun hat, denn wir gehören zusammen. Wenn ihr zürnt, dann lasst euch von eurem Zorn nicht zum Unrecht verleiten, räumt ihn aus, ehe die Sonne untergeht, denn in einem dunklen Herzen treibt der Teufel sein Werk. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern gebe sich Mühe und verdiene mit seinen eigenen Händen, was er zum Leben braucht, so dass er zu geben hat, wenn ein anderer ihn um Hilfe bittet. Gebt euren Mund nicht her für wertloses Gerede, sondern sprecht das gute Wort aus, das hilft, wo jemand es braucht und das dem Hörer wohltut. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Missbraucht ihn nicht, werft ihn nicht weg, denn er ist das Zeichen, dass ihr an jedem Tag die Freiheit empfangen sollt. Lasst keine Bitterkeit in euch aufkommen, haltet euch frei von Unmut und Zorn, lärmt nicht mit, wenn andere lärmen, missbraucht nicht den Namen Gottes, wenn ihn andere missbrauchen. Was auch immer böse ist, sei eurem Herzen fern. Seid einander freundlich zugetan und sorgt füreinander, schenkt einander Liebe, auch wo der andere sie nicht verdient hat, wie Gott sie euch geschenkt hat in allem, was Christus für euch tat. Was immer ihr tut, das tut mit liebendem Herzen, denn auch Christus hat euch geliebt und sich für euch hingegeben. Wie ein Priester Gott ein Opfer darbringt, so hat Christus sich für euch hingegeben, und so sei auch euer Leben eine Freude für Gott. Von Unzucht aber, von allem unsauberen Treiben und von Raffgier soll man bei euch nicht einmal reden hören, wie es ja auch unter Menschen selbstverständlich sein muss, die dem heiligen Gott nahe sind. Auch allgemeines, albernes, zweideutiges Geschwätz, das nicht zu euch passt, soll man nicht hören. Was man bei euch hört, soll Ausdruck der Dankbarkeit sein. Denn ihr sollt wissen, dass niemand bei Gott und bei Jesus zu Hause sein kann, der zuchtlos und unsauber lebt, und keiner, der dem Geld dient, als wäre sein Gott das Geld. Lasst euch von niemanden mit leeren Worten betrügen, als ob man schon irgendwie in den Himmel kommen werde, auch wenn man es mit Gottes Willen nicht so genau nehme. Denn Gottes Urteil trifft die Ungehorsam ja doch all jener Untaten wegen. Wünscht euch nur nicht, dasselbe zu tun wie sie und dasselbe dafür zu empfangen. Früher war es dunkel in euch und um euch her, jetzt ist Licht. Ihr selbst sollt Jesus Christus widerspiegeln, der das Licht ist. Wer nämlich Licht ist aus Jesus Christus, strahlt Güte aus, Gerechtigkeit und Wahrheit. Entscheidet euch für das, was dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an dem lichtlosen Leben und Treiben um euch her, bei dem doch nichts herauskommt, sondern deckt vor aller Augen die Sinnlosigkeit Auflehnendes ab. Achtet also darauf, wie ihr wandelt, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Seht auf alles, was ihr tut, und tut es mit Sorgfalt und wachem Gewissen. Lebt nicht töricht in den Tag hinein, sondern seht euch die Welt an, in der ihr lebt, in die Gott euch gestellt hat. Jeder Augenblick hat eine Chance in sich, nämlich die, dass der Glaube eine leibliche Gestalt finden kann in einem Wort oder einer Tat. Nützt sie, versäumt sie nicht. Denn es geschieht genug Böses in unseren Tagen. Überlegt euch, was Gott euch aufgetragen hat, und handelt, lebt, wie es eurem Glauben entspricht. Soweit dieses Zitat aus dem Epheserbrief. Weise handeln heißt, so leben, dass der Glaube sichtbar wird. Und wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der sie nicht zurückhält, sondern gerne gibt. Paulus sagt nicht, dass es leicht sei, nach diesen biblischen Maßstäben zu leben. Es sind ja völlig andere, neue Normen als bisher, wenn gesagt wird, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Zürnt nicht, denn in einem dunklen Herzen treibt der Teufel sein Werk. Lasst keine Bitterkeit in euch aufkommen. Missbraucht den Namen Gottes nicht. lass Geld nicht euren Gott sein. Da es ein Kampf ist, anders zu leben als andere, die nicht nach Gottes Willen fragen, gehört Disziplin dazu. Neues Leben aus Gott wächst durch Disziplin. Das Wort Disziplin hat im Lateinischen dieselbe Wurzel wie das Wort Jünger oder Nachfolger. Ein Nachfolger ist einer, der lernt, der sich im Training befindet. Disziplin oder Zucht ist die Haltung, die einem Lernenden, einem Menschen im Training ansteht. Disziplin ist Einübung in den Gehorsam. Der Christ ist ein Nachfolger Christi, darum gilt ihm, was Paulus zum Beispiel dem jungen Timotheus schreibt, übe dich in der Frömmigkeit. Der wiedergeborene Mensch braucht Übung in der Frömmigkeit. Alles geistliche Fett hat zu verschwinden, er muss in Form kommen und in Form bleiben. Dass ein Mensch vor 10 Jahren physisch stark war, garantiert noch lange nicht, dass er stark bleibt. Dass jemand vor langer Zeit ein diszipliniertes Leben in der Gemeinschaft mit Jesus geführt hat, bedeutet überhaupt nichts für die Gegenwart, wenn er nicht in der Übung geblieben ist und wenn er nicht weitergewachsen ist in Jesus Christus. Neues Leben hält nur an durch Disziplin. Die Grundregeln der Disziplin in der Nachfolge Jesu sind regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern Jesu, tägliches Gespräch mit Gott, tägliches Studium der Bibel, Inanspruchnahme der uneingeschränkt zur Verfügung gestellten Gaben Gottes, praktizierte Liebe, bezeugte Liebe, gute Haushalterschaft, besonders im Blick auf Geld, Macht und Sexualität. Zum Schluss noch unsere 5. Frage. Was ist das Lernziel dieses Einsatzes in der Nachfolge Jesu? Was bringt dieser kompromisslose Kampf? In der Zeit Anteil am Leben Gottes und damit Kraft zum Bewältigen des Lebens. Sinnerfülltes und darum reiches Leben. Für die Ewigkeit ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Denn der Lebenskampf ist dann beendet. Wir haben Frieden, uneingeschränkten Sieg. Das wird dann allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh wir sein Angesicht sehen. Darum lasst uns laufen mit Ausdauer in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Begründer und Vollender des Glaubens, dass wir nicht in unserem Mut matt werden und im Kampf nachlassen. Der Gott des Friedens mache uns fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.